Credo-Zeit bei Radio Horeb. Grüß Gott Ihnen allen, mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben. Auch die Hörer von Radio Maria in Südtirol zum zweiten Teil der Betrachtung des Elisabeth Langgässer-Romans Das unauslöschliche Siegel. Wir hören Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz. In der letzten Sendung, also im ersten Teil, ist uns eine ganz außergewöhnliche Person begegnet mit dem famosen Namen, der gleichzeitig Programm ist, Lazarus Bellefontaine. Um ihn, den Getauften, der also ein unauslöschliches Siegel trägt, kreist das epische Monumentalwerk der Ausnahmeschriftstellerin Elisabeth Langgässer, das unauslöschliche Siegel. Eins steht fest, wer sich auf die Lektüre dieses Buches, das mit vielen anderen seiner Zeit das traurige Schicksal teilt, nicht mehr im Handel, allenfalls noch antiquarisch erhältlich zu sein, wer sich also darauf einlässt, der muss schon wirklich ganz eintauchen. Mit den heute üblichen Lesegewohnheiten des nunmehr auch schon ein Jahrzehnt alten 21. Jahrhunderts dürfte das schwierig werden. Umso mehr freuen wir uns, dass Pater Dominikus Trojan in dieser Reihe unter anderem dieses Buch eben christliche Literatur des 20. Jahrhunderts vorstellt. Literatur, die von ihrem nicht nur literarischen, sondern gerade theologischen Wert kaum zu unterschätzen ist. Tja, und dennoch, oder erst recht, außer im gelehrten Kamingespräch kaum noch allgemein bekannt ist. Wir sind also sehr dankbar, dass Pater Dominikus sich die Zeit nimmt für diese Reihe, gerade auch an solch tropischen Abenden, in denen ein Heiligenkreuzer Mönch vielleicht auch mal im Sattelbach, an dessen Ufern die Heiligenkreuzer Zisterzienser ununterbrochen seit 1133 beten und arbeiten, zur Abkühlung ein wenig kneipen könnte. Guten Abend, Pater Dominikus.
Guten Abend, Herr Dornis.
Pater Dominikus, Sie leiten die Stiftsbibliothek im Stift Heiligenkreuz und Sie lehren Metaphysik an der päpstlichen Hochschule, die sich dort in Heiligenkreuz ebenfalls in der Hand der Zisterzienser befindet. Wir freuen uns, dass Sie uns diesen Roman weiter vorstellen, uns weiter einführen in dieses monumentale literarische Werk. Elisabeth Langgässer, das unauslöschliche Siegel, heute der zweite Teil. Wir hören Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es möge der Zuhörer sich nun nur wenig verwundern, wenn ich hier an den Beginn des zweiten Vortrags über das unauslöschliche Siegel Elisabeth Langgässers 1946 erschienenen Roman über das Mysterium der Taufe und damit der Kirche die Frage rücke, ob ein solches Buch heute überhaupt noch gelesen werden kann. Und das heißt, Fragen nach der Beziehung des Lesers zum Heute und eben danach, wer da wen trägt und verantwortet, der Leser das Heute oder umgekehrt immer schon das Heute den Leser, dieser also damit ein Abhängiger wäre und ein Unfreier, ein Ministeriale, also gewissermaßen, der ein Weisungsgebundener ist und dem ein Herr dessen Interessen anweist und anschafft, dessen der Leser sich nicht einmal selbst bewusst geworden zu sein braucht, um dennoch desto eifriger in eben dieses Herrendienst zu stehen und zum Exekutor von etwas zu werden, das nur allzu leicht für eine eigene gute Idee gehalten wird, aber dann dennoch von ganz woanders herkommt. Dieser Herr über alles und jedes, dessen Name ist Kronos, die Zeit. Kann sich einer aus dieser Herrschaft freikaufen und weiterhin Mensch sein? Und dann, um welchen Preis wäre eine solche Freiheit zu haben, was in der geistigen Welt immer heißt, um den Preis welches Opfers? Dieses Opfer, das um der Freiheit von Kronos willen verlangt wird, das auf Heller und Pfennig aufgerechnet werden wird von den Kontorbüchern des Lebens, so, dass es da überhaupt kein Pardon gibt und keinen Nachlass und nicht einmal zu Weihnachten eine Art Amnestie von dem Preis eintritt, der dann irgendwie auch in den Anruf der Strafe gelangt, ist die Einsamkeit des Geistes. Denn Kronos ist nicht allein der Herr und Gebieter über die Vergänglichkeit allen Fleisches und bereits dadurch verbindend, sondern schafft allemal die Gemeinschaft all derer, die seiner Herrschaft wissend oder träumend gemeinsam unterstehen und unterworfen sind. Kronos bindet im tiefsten Grunde der Existenz die Menschen zusammen zu einer Epoche, innerhalb derer er ihr Denken bestimmt und ihr Empfinden leitet. Aus diesem Raum zu entkommen ist schwierig und schwer durch Opfer, es war gesagt worden, zu erkaufen, indem der Flüchtige stets etwas von sich aufgeben muss. Und dies ist Gemeinschaft. Denn wer vom Kronos her in die Freiheit zu treten beabsichtigt, der muss eben auch von der Gnade lassen, die jener über die Furcht des Menschen ausgießt und die in der Aufhebung der Einsamkeit ihren Sinn hat. So ist also das Opfer, das Kronos fordert, das Opfer der Gefährten, der Vergesellschaftung und Sozietät. Und somit erzwingt die diesbezügliche Freiheit den politischen Anachoreten und sozialen Eremiten, den, wie die Welschen sagen, extra comunitario, den, der außerhalb der Gesellschaft steht. Es waltet die Freiheit vom Kronos als Wüstung, in der jeder allein steht, der die Gnade ausschlägt, die Kronos verteilt, und mit der er jeden, der ihn als Herrn und Gebieter einfach zu übergehen im Schilde führt, erbarmungslos und unerbittlich schlägt. Der Name der Wüste lautet Anachronismus. Dass es sich also beim unauslöschlichen Siegel um eben ein solches, nämlich anachronistisches Buch handelt, wird allein gewissermaßen im technischen Sinn genommen, dadurch deutlich, dass es in keiner Buchhandlung frisch erworben werden kann. Die Auskunft, ein Buch sei vergriffen, sagt ja immer auch und vor allem, der enttäuschte Käufer und Kunde habe sich selber vergriffen, in seinem Wunsch nämlich gerade dieses Buch lesen zu wollen. Und damit hat er sich dann endlich als anachronistisch diagnostizieren und einordnen lassen. Zweitens gehört das Siegel zu jenen wenigen Romanen, die nach einem Wort von Hermann Broch über den Roman hinausgehen und damit eines mit Sicherheit nicht sind, dienstbare Geister entspannender Unterhaltung. Die Lektüre des Siegels verlangt vom Leser alle Konzentration, derer er habhaft werden kann. Zu steil ist die Sprache. Die Langgässer ist ja auch eine bedeutende Poetin gewesen. Zu komplex die Handlung der Logik und Geografie nach, zu kaleidoskopisch auch die Truppe der als handelnde oder nur ferne, doch wirkend anwesenden Personen zusammengetragen. Und schließlich hätte dann noch, wie die Langgässer im Prolog den Kritiker sagen lässt, der Leser seine gesamte Bildung, ich meine die humanistische, zusammenzunehmen, um alles zu verstehen. Wem aber, Hand aufs Herz, ist heute noch eine solche, ich meine die humanistische Bildung von frühester Jugend an vertraut gemacht worden? Wieder ist es das Heute, das den interessierten Leser bedrängt und ihm einredet, er habe sich mit seinem Interesse gründlich vergriffen, was kein Wunder ist bei einem Buch, das seit langem vergriffen ist. Nun sind aber Bücher nicht nur denkbar, sondern auch möglich, die der Leser nicht, wie es gewöhnlich der Fall ist, in sich aufnimmt nach dessen des Lesers eigenem Maßstab, sodass in jedem Moment der Lektüre er der Bestimmende wäre und eben auch der Möglichkeit nach der Kritiker. Aus denen also dem Leser Gefahr und das Fürchterliche gar nicht erwächst, sondern solche eben auch, die vice versa den Leser in sich hineinziehen und ihm das Fürchten lehren, weil sie ihn richten. Das Gericht, um das es hier geht, bezüglich des Lesers, hat seinen inneren Sinn in der Ausrichtung oder Orientierung. In der Einordnung in die geistige Welt, sodass hier davon gesprochen werden kann, es rücke ein solches Buch in die Nähe eines intelligenten Kompasses, der eine geistige Peilung ermöglicht, oder noetischen Chronometers, von dem abgelesen werden kann, was die Stunde geschlagen hat im Kosmos der intelligiblen Wirklichkeit. So wie es nicht nur denkbar, sondern auch möglich ist, dass einer stets seine Peilnadel bei sich führt in einem Messinggehäuse, um zur Stunde der Wiederkunft Christi zum Geschehen nicht mit dem Rücken zu stehen und es daher für nicht nur wichtig, sondern entscheidend hält, die Weisung des Ostens immer und überall zu kennen, so wäre es nicht allein denkbar, sondern auch möglich, dass Bücher in der Welt des Geistes eine solche Peilung des geistigen Ostens erschließen, was heißt, den Leser in Richtung der Wahrheit zu verschieben, aus der zu sein, nach dem Wort des Herrn im Evangelium des Johannes, das Ohr aufschlägt, dass es die Stimme des Herrn hören kann. Bezüglich nun eines solchen Buches, das wie gesagt nicht nur denkbar, sondern auch möglich ist, wäre dann das Opfer der diesbezüglichen Einsamkeit ein geringes, da die darin erteilten und abgelesenen Auskünfte desto entscheidender sind, damit einer nicht mit dem Rücken zur Wahrheit zustande kommt. Das unauslöschliche Siegel nun halte ich für ein Buch dieser Art. Und darum der Mühe wert, es im Staub vergessener Regale aufzustöbern, um sich das Buch in der Hand der Herrschaft des Kronos, der im Siegel als Auktionator auftritt, zu entziehen und die eigene Freiheit dort zu errichten, wo dessen Dominium eben nicht ist, beim ewigen Eben und Unwandelbaren, eben bei der Wahrheit, wie man so sagt. Der Herrschaft des Kronos aber entzieht sich der Leser gerade dieses Buches schon deshalb, weil schon das Verständnis nur einer einzigen Seite Weile voraussetzt und eine kleine Ewigkeit braucht, also weder schnell noch diagonal aufgefasst werden kann. Wer ernsthaft und entschlossen an einen so beschaffenen Text herantritt, der entschleunigt Herrn Kronos und relativiert ihn so, muss sich das zuvor erst einmal gestatten, und ist damit jener Anachronist, den Herr Kronos nur allzu gerne auffressen würde. Erzählt wird die Geschichte des Lazarus Bellefontaine, eines getauften Juden, der zu Beginn der Handlung vom Leser in seinem Garten angetroffen wird. Was dort geschieht, davon war bereits im vorgängigen Vortrag die Rede gewesen. Es ist der 7. Jahrestag von Bellefontaines Taufe, die er im Kontext der Hochzeit mit seiner katholischen Braut mehr aus Konvention denn aus Überzeugung auf sich nimmt. Denn, Zitat, das Wasser brachte die Braut und die Braut das Wasser hervor, eines die Mutter des anderen und keines für sich allein. Zitat Ende. Beim Verlassen der Kirche trifft er, damals vor 7 Jahren, auf eine geheimnisvolle Gestalt, der blinde Bettler genannt, die seitdem Jahr um Jahr am selbigen Tage zu ihm zurückkehrt. Nur eben in diesem, dem 7. Jahr, bleibt der blinde Bettler aus. Später wird der Leser vom Tod des Blinden erfahren, dessen Identität nicht mehr feststellbar ist und von dem einzig gesagt werden kann, dass er wohl katholisch gewesen sei. Darauf weist eine Medaille, ein katholisches Amulett, das der Tote um seinen Hals geknüpft hat. Der Anblick des Toten hatte nichts Schreckliches an sich oder nichts Plötzliches, wie der Bauer sich ausdrückt, der die Leiche fand. Und es wird vermutet, dass der völlig ausgemergelte Mann an einem Herzschlag, so einer an so etwas sterben kann, verendet sei. Die Gestalt des Bettlers oder des Blinden, der dem Leser bereits zu Beginn des Buches begegnet, da Herr Bellefontaine in seinem Garten nur aus dem einen Grund überhaupt steht, ist er doch ansonsten ein überaus vielbeschäftigter Mann. Zitat: Vielleicht ist es ja gut, dass der Blinde nicht kommt, schloss Herr Bellefontaine seine Erinnerung ab. Wenn denn nun der Blinde doch noch gekommen wäre, hätte Bellefontaine ihm auf die Schulter geklopft und mit frischer Stimme gesagt, Schnickschnack, mein Lieber, was denkst du dir denn? Ich habe jetzt keine Zeit. Ein Geschäftsmann. Das Mehl muss durchgesiebt und das Öl auf Flaschen gezogen werden. Dem Importeur ist nach Hamburg zu melden, dass der Tee zu staubig, der Kaffee verbrannt und der Zucker nicht gut verpackt war. Briefe zu schreiben, Bilanz zu machen, Bestellungen aufzugeben. Nein, nein, so leid es mir tut. Die Pflicht geht vor, das verstehst du zwar nicht, aber es bleibt dabei. Bellefontaine steht in seinem Garten nur aus dem einen und einzigen Grund überhaupt, um auf das Erscheinen des Blinden und Bettlers zu warten. Und so bildet diese Gestalt den verborgenen Schlüssel des Buches und die Klammer der Handlung. Auf sie wird am Ende alles hinauslaufen. Am Ende des Buches und zu Beschluss seines Weges, der für ihn der Anfang ist, Zitat, die Seitenzählung beginnt und endigt wieder mit 1, kehrt nicht allein endgültig der Bettler wieder zu Bellefontaine zurück, weil er selbst zu diesem Bettler wird. Nur ein alter Mann, obwohl zart und gebrechlich, doch erstaunlich widerstandsfähig, schlug sich den langsamen Vormarsch der Roten Armee begleitend wieder nach Westen durch. Um ihn als die Mitte einer geistigen Aura von Gepeinigten und Verfolgten wob sich ohne äußeren Anlass eine Art von Legendenbildung. Man nannte ihn Vater Lazarus und vermutete einen Menschen in ihm, dem die Gabe der Heilung und das Charisma der Erweckung gegeben war. Sehr viele wollten von ihm gehört oder andere Menschen gesehen haben, die seine Sphäre berührten. Man verwechselte ihn, verlor das Gefühl für seine Identität. Er wurde aus einem armen Häftling zu dem Armen schlechthin und endlich zu einem betenden Bettler, der mit der Mütze, den Rücken gebeugt und den schlohweißen, kurzgeschnittenen Bart zu gemurmelten Dankesworten bewegend an den heiligen Straßen des Ostens stand, die allmählich, gefurcht von dem endlosen Treck der motorisierten Heere, in das Ursprungsland der Empörung führten, nach Preußen und Wittenberg, in das Herzland der deutschen Reformation. Dies war natürlich ein Zitat aus dem zweiten Band, Seite 204. Das Ende des Romans, denn die soeben gelesenen Zeilen sind die letzten, verschwebt in der eigenartigen Offenheit einigermaßen unpräziser Auskünfte. Wäre dann nicht im Epilog das Zeugnis des Kaplans, der als Sanitäter inmitten des nunmehr zweiten Krieges stehend, im Pfarrhaus der reinlich und bürgerlichen Kleinstadt, in deren Mauern alles begonnen hatte, den nun merkwürdig quantitativ reduzierten Mitgliedern der Sybariten des Geistes, einer vereinfacht gesagt Tafelrunde von Feinschmeckern, die der Leser aus dem ersten Band des Romans bereits kennt, die nun jedoch nur noch aufgefasst werden als der Große und der Kleine, der Dicke und der Dünne, davon berichtet, den legendenumwobenen Bettler gefunden zu haben. Da bin ich. Ich habe ihn endlich gefunden, den mysteriösen Bettler, den Pilger, den Mann an den Wegrändern, den Magneten und das ewige Thema, um welches schon immer eure Kolloquien und beschwörenden Ausrufe kreisen. Der Große? Wen? Sprechen Sie rasch. Wen haben Sie endlich an den Wegrändern gefunden? Der Kaplan: Ich bin erstaunt. Wen sonst als den Freund, den verschollenen Bellefontaine? Das heißt, ich habe jetzt seine Spur in Litzmannstadt gefunden und einen Menschen gesprochen, der ihm dort begegnet sein will. Der Dicke: Es wollen ihm viele begegnet sein. In der Ukraine, in Polen und westlich von Smolensk. Jedes Mal wurde sein Alter verschieden angegeben. Bald trug er Pilger und Bettler und bald Soldatenkleidung. Hier wurde er als typischer Jude, dort wieder als ein Mensch geschildert, dem selbst der kleinste Zug dieser Rasse nicht nachzuweisen war. Wenn man dann etwas genauer fragte, war die Antwort fast immer die gleiche, nämlich, dass er nicht eigentlich alt und nicht eigentlich jung zu nennen, nicht stark und nicht mager, nicht groß und nicht klein, nicht auffallend, aber trotzdem nicht zu verkennen sei. Der Kleine: Wer ist er also in Wirklichkeit? Woher kommt er? Wo geht er hin? Der Dünne: Wie heißt er, in dem sich der Mensch von heute wie in einem Spiegel erkennt? Der Große: Wie heißt der Heilige unserer Tage, das mystische Eidolon? Und wo taucht er zum ersten Mal auf? Der Pfarrer: Mit einfacher Stimme, als spräche er von einem Bekannten. Er heißt Joseph Benedikt Labre, geboren im Pas-de-Calais. Es obliegt nun dem Pfarrer und dem Kaplan im Epilog des Romans, den seltsamen und seltenen Heiligen vorzustellen, zu dessen Berufung gehört, dass ihn fast niemand kennt. Der Pfarrer: Vergesst nicht, dass er sich nachts von dem Küster in die Kirchen einsperren ließ. Dort betete er, wenn im Winter der Frost die Fenster mit Eisblumen überzog. Er betete neben den aufgebahrten, langsam erstarrenden Toten. Er betete. Und er hing so fest, wie die Fledermaus an den Dachsparren hängt, so zusammengefaltet, so unablöslich mit Leib und Seele und jedem Nerv in seinen Gebeten, betrachtend und büßend, dass man ihn oft erst mit scharfen Essenzen zum Leben erwecken musste. Der Kaplan: Dieser Franzose aus dem Land der Beharrung schlechthin, der Kleinbürger, Bauern, Rentnernaturen, eroberte sich die Heiligtümer in Savoy, der Schweiz und Deutschland, an der Mittelmeerküste in Rom. Wie andere Forscher früher reisten, um die West-Ost-Passage zu finden, das magische Indien, das weise China, und dabei völlig anderes fanden, als sie erwartet hatten, so reiste Labre, bedenkt, ein Jüngling, dessen Vater in dem Dörfchen Amet einen winzigen Kramladen hatte, mit den Schwingen des Zugvogels, der sich im Ozean auf Klippen und Felsenriffen zur Ruhe niederlässt, zu den Wallfahrtsorten von ganz Europa. Und ahnte nicht, dass die Unruhe selbst, die geheime Bewegung des Kontinents, die Völkerwanderung unserer Tage, ihm ihre Flügel geliehen hatte, um gegenwärtig zu werden. Ihm, der in den härtesten Klöstern des Landes eine Stätte gesucht hatte, welche in einem Zelle und Grab umschloss. Ihm befahl der Heilige Geist, sich von allem außer eben den Fittichen abzulösen, außer dem Reisemantel, der flatternd von seinen Vogelschultern herabhing, und den Schnürensandalen, die seine Zehen, die Hornigen, beschützten. Er verwandelte ihn in reine Bewegung. Er zehrte wie Sturm an dem Bleibenden zehrt an seiner Erscheinung. Er nahm ihn sich selbst und verhüllte ihm, während er ihn vorantrieb, die eigentlichen Ziele. Er blendete ihn und stürzte den Seher in tiefe Dunkelheit. So entblößte er ihn von dem eigenen Ursprung, von seinem Vaterhaus und von dem Land, das ihn geboren hatte, ohne ihn mit einem anderen jemals entschädigt zu haben. Er machte ihn heimatlos, staatenlos, würden wir heute sagen. Er verbot ihm an Eigentum alles außer dem Almosen. Ja, selbst sein Gebet verwandelte er in Stille, in ein Schweigen, das jedes Zwiegespräch ausschloss und nur von dem Auf- und Niederflackern der ewigen Lampe skandiert war. Benedikt Labre, der heilige Bettler, wird ganz zum Schluss im Grunde schon außerhalb des Romans zum Eidolon hingestellt, nachdem die ganze lange und dahin skandierte Handlung hindurch die Gnade geblickt hat. Wohinein sie die Wandlung des Herrn Lazarus Bellefontaine betrieb. Aber wer hatte diese Gnade für ihn erfleht? Wer hatte die Weiche umgelegt, sodass die Gnade der Taufe zu solchem Werk abzweigen und sich in dessen Richtung bewegen konnte? Dies legt die Langgässer dem Missionar Lucien Benoit mehr noch in die Seele, denn auf die Lippen. Seine zum Gebet gewordene Existenz gerinnt zum mystischen Elan, der die ganze Handlung vorantreibt, ähnlich dem Gebet des an den Mastbaum eines havarierten Schiffes gebundenen Jesuiten im seidenen Schuh von Claudel, welches mit den Worten beginnt: Es ist gut, o Gott, dass du mich derart gefesselt hast. Womit dann auch die Taufe zurückgedacht ist an die theologische Ortsbestimmung, die ereignet, Tür und Tor zu sein zum mystischen Leibe Christi, in welchem das eine mit dem anderen Schicksal organisch verbunden ist. Der geheime Herzschlag des gesamten Buches ist dieses Flehen, die mit letzter, versteckloser Aufrichtigkeit herausgeschriene Imploration um den Bettler. So aber lautete das Gebet und die Vision des Lucien Benoit, der zu dieser Stunde auf seinem verseuchten Lager erwachte, von Schwarzwasserfieber und Durst geschüttelt, abgemagert bis auf die Knochen und verzehrt von der Sehnsucht, den eigenen Leib, jeden Atemzug seiner gequälten Brust und die tiefe Ruhe, die sie inmitten ihrer tobenden Schmerzen erfüllte, seinem Erlöser zur Rettung der Sünder und der Ehre des Vaters darzubringen, der ihn und sie gleichermaßen für sich erschaffen hat. Hier bin ich, mein Gott. Hier bin ich. Ich bin ein Bündel aus Schmerz und Feuer, das man mit einem eisernen Haken aus dem feurigen Hof deines Herzens gerissen, mit Wasser übergossen, auseinandergezerrt, geschlagen und mit Füßen getreten hat. Aber ich brenne. Ich brenne weiter und werde nicht aufhören, fortzuflammen, solange noch ein einziger Funken aus meiner Daseinsmitte emporschlägt und nach verbrennbaren Stoffen greift, nach der Materie menschlichen Lebens und dem Windhauch des Geistes, der die Materie samt der Flamme lebendig macht. Ich kämpfe. Ich kämpfe nach Art des Feuers. Anscheinend nur um mein eigenes Leben und reiße das Fremde in mich hinein, um es mir ähnlich zu machen. Ich verzehre es, schlacke es aus und entlasse uns beide als Licht und Glut. Ich kämpfe und bebe. Schauer des Todes und ein immerwährendes Zittern überlaufen mich. Qualen der Hilflosigkeit und das Bewusstsein der eigenen Ohnmacht. Gefahr der Vergänglichkeit, Schrecken des Endes und das Gefühl der ersterbenden Flamme, die sich leise wimmernd der Erde anpresst, um gleich darauf wieder emporzuflackern, wenn ein winziger Halm, ein Nichts an Gewährung sie von Neuem anfacht und speist. Mit wem kämpfe ich? Ach, jene toten Erscheinung, die ihr gewaltiges, düsteres Haupt mit dem starren Nacken zu mir emporhob und der du Gewalt gegeben hast, Gott, mich mit dem Aufgebot aller Schrecken zu vernichten und anzugreifen, setzt von Neuem die mächtigen Hände auf meine hilflose Brust. Luther, er ist es, dein dunkler Sohn, der die Kutte der Augustiner abwarf und sich mit dem Bäffchen bekleidete, das sich grotesk und traurig zugleich über dem wortgewaltigen Hals und seinen Schmähungen blähte, über der Sprachenverwirrung der tausend und abertausend Stimmen, die nun durcheinander gehen, einander suchen und überschreien, grell, eintönig, trostlos, mit schrecklich verwildertem Echo und nur von sich selbst bestätigt, jede Ex-Kathedra, jede hier stehe ich, jede ich kann nicht anders. Sie betteln und drohen, rufen und schelten und versprechen Himmel und Hölle. Sie sinken wieder in sich zusammen wie Gummitiere, denen die Luft, bevor sie es merken, entwichen ist. Und während sie schweigen, verstummen gleichfalls die großen Litaneien. Es verstummt ihr unermüdliches Bitt für uns und erbarme dich unser. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Nun schweigt die Masse wie eine Mauer zwischen Mitternacht und Matutina. Dunkel, befleckt mit den unkeuschen Zeichen, die Betrunkene auf ihre Steine kritzeln und wieder abgewischt haben. Wie kalt sie ist, wie verlassen und nutzlos. Nicht einmal Mauerbrechmeer, der Gute oder Zümbelkraut drängt sich durch ihre Ritzen. Und nur der weißliche, saure Ausschlag, der Kirchhofsmauern zu eigen ist, kommt und geht wie Mondlicht auf ihren Quadern, ohne sie zu beleben oder ganz zerfallen zu lassen. Nur einmal noch tönte diese Materie, tönte das Volk, von welchem der Abfall und die Disharmonie der Töne ausging, wie eine Memnonsäule. Johann Sebastian Bach, die Musik der Deutschen. Mein Gott, wie ein Opfer, das sich selbst verzehrt und dich dadurch versöhnt, brachte das Volk sie dar. Dann schwieg es, hartnäckig, bitter, verdrossen und wütend, wie ein Mann, der die Pfeife, welche ihm ausging, zwischen den Zähnen herumschiebt und sich keine Freude mehr erhofft. Ach, Freude! Woher soll es sie nehmen? Aus der 9. Symphonie seines Sohnes, der, als er sich vermaß, dieses Feuer vom Himmel herabzureißen, mit Taubheit geschlagen wurde? Der Titan! Welch ein Sinnbild, wie traurig. Ein Riese, der mit gekrümmten Schultern und eingezogenem Nacken später das Vestibül der Häuser und den herrschaftlichen Aufgang zu tragen oder nur zu verzieren bestimmt war. Er und seine Schwester, die Karyatide, welche ich plötzlich herabstürzen sehe, geborsten von einem dämonischen Feuer, dessen Ursache jetzt noch verborgen ist, obwohl sie geahnt werden kann. Dieser Einzelne, was bleibt dir nun übrig? Er strebt fort von seinesgleichen und hin zu einem höheren Dasein, zu der ersten Etage der Mietswohnung etwa und dem Balkon voll Petunien, die so langweilig sind wie er selbst. Er zerfällt mit den Nachbarn. Und seine gestreifte Markise ist bestrebt, das Geheimnis sorgfältig zu hüten. Jenes Geheimnis, das darin besteht, dass er ohne Mysterium ist. der Einzelne mit dem Sammelnamen. Jenes Herrn aus Marseille und Pont-à-Mousson, aus Bad Neuheim oder Köslin. Aber wird er denn wirklich für immer ohne Mysterium bleiben? Ach, die Würde des Menschen und sein Beruf bestehen darin, dass er selbst ein Myste und ein Glied an dem Leib seiner Gottheit ist, deren Namen ihm eingeprägt wurde. Doch der finstere Name des Satans. Wie soll er sich Herrn Schmidt und Herrn Müller, Herrn Le Jeune und dem freundlichen dicken Herrn aus Utrecht, dem trägen Ackerbauern aus Bourges und dem Ölexperten aus Saloniki verständlich machen, es sei denn, dass er aus seiner schrecklichen Tiefe wie ein Korkpfropfen auftreibt. Banal und munter und mit blökender Zuversicht, mit Versprechungen und dem uralten Zuruf der beblendenden Engel beladen, eine große Freude zu sein. Freude. Wer sie zuerst verspricht, wird der Herr dieser traurigen Menge werden, ihr Abgott, dem sie mit Zimbeln und Flöten und den Pauken vor ihren Spitzbäuchen folgen, besinnungslos, ohne danach zu fragen, wohin er sie führen wird. Wie einen Magneten wird er die Freude in das Gewimmel der allzu vielen unter den grauen Eisenstaub werfen, der sich zusammenschließt, Formen annimmt und neue Figuren bildet. Die Ordnung des Satans, eine genaue und höchst pedantische Ordnung, die jeder Freiheit entbehrt. Dein Engel, o Gott, erblickt sie bereits, und nach ihm jenes deiner Geschöpfe, das ihm am ähnlichsten ist, der Flieger, der über dem Rollfeld kreist, über der Windrose in der Tiefe, die aus tausend Fahnen gebildet wird, aus lebendigen Leibern, schwingenden Hüften und miteinander verklammerten Händen, die sich zum Beten nicht falten dürfen, damit die Kette nicht reißt. Da ist sie, die geordnete Masse der unterschiedslosen Termiten, die einexerzierte Bewegung der Armen und ihre brüllende Hymne. Gib uns Brot, Glückseligkeit, Reichtum und Macht. Nimm uns verendeten Protestanten das Denken wieder ab, mit dem wir ohnehin nichts anfangen können. Der Titan. Nun stößt er die krummen Beine, diese Glieder des vollendeten Menschen als Möbeltransporteur in den Spuk. Und bückt sich unter den Treppenaufgang der Phrase aus Sandstein und Papiermaché aus Lüge und Gewalt. Eine blinde und sprachlose, dumpfe Kraft zieht sich langsam zu einem einzigen Muskel, einem geballten Stück Fleisch zusammen und erinnert sich nicht mehr daran, oh mein Gott, dein Ebenbild zu sein. Wie eine gestachelte, haarige Raupe auf 100.000 Füßen kriecht sie gehorsam und hoffnungslos weiter. Sie setzt in ihrer Bewegung nicht einen einzigen Augenblick aus, denn sie bewegt sich, ein riesiges Darmstück, um der Bewegung willen. Und ihre Peristaltik erzeugt den Fortgang und Weiterschub allen Kotes, die Wanderschaft ohne Sinn und Verstand, den Quirl des Daseins, die Flucht vor der Ruhe, die Heimatlosigkeit und den Dreck. Mein Gott, erbarme dich aller Ketzer und ihrer Häresien, erbarme dich Luthers, der mit der Freiheit des Urteils begonnen hat und sein Volk in alle vier Winde hinausblies, der Europa wie ein Schlechter zerbeilte und ihm mit dem Vater das Vaterhaus nahm, mit dem Schoß der mystischen Rose die Ruhe und mit dem Sitz der Weisheit die Stelle, wo sie friedlich verweilen darf. Die jüngste Häresie und der Dreck bilden die neue Einheit, in der sich die Masse erkennt. Wer wird sie zu dir, o mein Gott, bekehren? Wer wird sie erlösen von ihrem Fluch, sich dahin zu schleppen auf 1000 Straßen mit Matratzen, Kiegeln und Töpfen beladen, keuchend unter der Last des Holzes, das ihre Speisen kochen, und der Hacke, die ihre zerfallene Wohnung nach Hausrat durchwühlen wird? Wer gibt diesem Land wieder neue Klöster des Stillschweigens und der Anbetung, Herr? Wer schenkt ihm das Bedürfnis zu spielen in der Art, wie die Weisheit am Anfang spielte, ehe die Schöpfung war? Wer verwandelt das fürchterliche Gebilde aus lauter Zweck, o mein freier Gott, in pure Nutzlosigkeit, in reinen Lobgesang jede Bitte und jeden Mangel in ein Gefäß, das mit Ursprung gefüllt ist, mit nichts an Gegenwart, nichts an Zukunft und nichts an Vergangenheit? Um was bitte ich also? Um welche Gestalt beschwöre ich dich, meinen Schöpfer, der nach dem Wort des Propheten die Welt wie einen Mantel zusammenrollt, wenn ihr Ende gekommen ist? Ich bitte dich um den Bettler, Herr. Um den Bettler aus Freiheit. Den Bettler aus Liebe. Den Bettler aus Freude. Den tausendfältigen Bettler der künftigen Christenheit. Mein Gebet soll sich an ihm festbeißen, Herr, wie ein unbarmherziger Angelhaken, der ihn nicht mehr loslassen wird. Gib mir einen für viele, nur diesen einen, der jetzt noch mit der Menge der Fische zum Leichen hinunterzieht. Gib mir den magersten Hering. Nein, gib mir einen, den du noch weniger nutzlos und wertloser noch als den Hering gemacht hast, den du ganz entblößen willst, wie einen Sklaven, der sich selber nicht mehr gehört. Nimm ihn und schenke ihn mir, mein Gott, wie eine Mutter, die Erbsen ausließ, die schlechtesten ihrem kleinen Mädchen, das daneben steht, in sein Töpfchen schenkt. Wie eine Glasscherbe, welche die Kinder an der nächsten Ecke schon wieder aus den Händen verloren haben. Einen Spielpfennig, dessen Aufdruck nicht mehr wert ist als er selbst. Lass uns tauschen, Herr. Mein gelebtes Leben, meine Mühsal, das Brandopfer dieses Daseins gegen den Taugenichts. Gegen den Bettler, den Heiligen wertlos, den Sankte niemand und nichts. Wie ein Rinnsal, das sich in heißen Sommern zwischen Kieselsteinen verliert, lass mich einmünden in das Bachbett des Bettlers. Lass mich der Faden sein, der es benetzt und imstande ist, es mit Wasser zu füllen, wenn deine Gnade wie Regen auf es herunterstürzt. Er verzeihe mir, dass ich ihn jetzt aus der Masse herausbeten muss, dass ich, um ihn zu fangen, mich mit dem ganzen Gewicht meines Leibes gegen die Angelschnur stemme, die ihn herausziehen wird. Ach, ich fühle schon, wie er zittert und bebt, wie er sich wehrt, verzweifelt und angstlos. Und ich höre das zischende Brausen der Woge, den Wirbel des Wassers, das Donnern der Sintflut, die ihn mystischerweise aufs Neue gebären und ihn auswerfen wird wie Jonas, der zum Zeichen gesetzt worden ist. Meine letzte Kraft geht in diesem Gebet, mein letztes Blut in der Wunde, die ich ihm schlage, dahin. Nichts weiter werde ich später noch sein als ein kranker und müder Mann aus den Tropen. Der gescheiterte Missionar Benoit in dem Hospital in Saint-Louis. Ich werde die Kinder fangen, spielen sehen und die chinesische Schattenzeichnung der langgestielten Plantanenfrüchte mit meinen Augen verfolgen, wenn der Wind sie an sonnigen Spätherbsttagen über dem Pflaster wiegt. So löse ich mich ab von dem Dasein. Schicksallos und zufrieden. Dass mich keiner mehr haben will. Amen.
Credo, der Glaube der Kirche, heute mit dem zweiten Teil zu Elisabeth Langessers Roman Das unauslöschliche Siegel mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz. Pater Dominikus, vielen Dank. Am Ende Ihrer Ausführung haben Sie eine sehr lange Passage aus dem Buch uns vorgetragen. Ein wirklich ganz dramatisches, hoch aufgeladenes Gebet dieses Missionars, der da im Fieber im Krankenbett dieses flehentliche Gebet, beinahe in Agonie, kann man sagen, an Gott richtet. Und in all dem, in dieser aufgeladenen Dramatik, die aus diesem Missionar spricht, taucht der Bettler auf. Sie sagen, der Bettler ist das Flehen um den Bettler, das ist der Schlüssel für den ganzen Roman. Mhm. Sie müssen uns das nochmal erklären. Warum der Bettler? Warum geht alles beinahe messianisch auf diesen Bettler zu?
Es ist ja der Roman selber geschrieben in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Elisabeth Langesser hat, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wurde sie ausgeschlossen aus der Deutschen Schrifttumskammer im Jahre 1936. Sie war Halbjüdin. Ja. Mhm. Sie konnte dann noch in Salzburg, also im Ausland, ein Buch veröffentlichen im Jahr 1938, also bevor Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen wurde. Und von da ab war ihr eine schriftstellerische Publikation nicht mehr möglich. Dennoch hat sie eigentlich ohne jede Hoffnung je das, was sie schreibt, publizieren zu können, diesen hochkomplexen Roman begonnen und in der ganzen Zeit des Zweiten Weltkrieges eben weitergeschrieben. Es befinden sich also als Horizontlinie oder als Tapete hinter der ganzen Handlung die Erfahrungen dieser Zeit. Es kommt ja im Gebet des Benoit auch deutlich heraus, also die Vermassung, das Laufen der Menschen in der Masse, denen es eigentlich nur noch um Brot, Macht, eine merkwürdige Form von Glück geht. Und die entscheidende Frage ist für sie, wie kann es aus dieser Situation eine geistige Erlösung geben? Und da entwickelt sie eben eine Gegenfigur. Im Eidolon, das Wort Eidolon kommt dann im Epilog auch ausdrücklich vor, im Urbild sozusagen, in der geistigen Grundidee des Benedikt Labre. Benedikt Labre war ein Heiliger des 18. Jahrhunderts, der zunächst versucht hat, der sehr stark den Ruf zur Buße in sich gespürt hat, Buße für die Welt, für das, was in der Welt Sünde ist. Und er hat zunächst versucht, das in den strengsten Orden zu verwirklichen. Er ist eingetreten in eine Trappistenabtei, war ein Sept-Fonds und hat es aber dann dort irgendwie nicht aushalten können, auch aus Gründen seiner eigenen Gesundheit, und ist dann von da ab durch Europa gewandert als Büßer und Beter und wird damit zu einem Bild eines Heiligen, das ganz ungewöhnlich ist, denn es kam ja auch in der Vorstellung des Kaplans dann vor, aus dem Epilog. Er ist reine Bewegung geworden. Er durchzieht Europa sozusagen als ein Vorbild der Situation, die dann am Ende des Krieges ja ganz deutlich wird, auch gerade was das deutsche Volk betrifft, also diese Trecks, die da also ziehen von Vertriebenen etc., diese ganze Durchmischung. Es kommt also auch im Epilog, es gibt schon sehr klare Aussagen über die Völkervermischung. Das wird dort als der Schmelztiegel des Kronos bezeichnet. Und sie fragt sich eben ganz einfach, wie kann das alles im Geist erlöst werden? Und sieht einfach in dieser Gestalt des Bettlers, der also losgelöst ist von allem, der nichts mehr hat, keine Heimat, keine Bindung, keinen Ort, gar nichts. Benedikt Labre ist der Heilige der Brücke, also eine Art heiliger Klochard gewesen. Mhm. Sie sieht einfach in dieser Gestalt eine Art Erlösungsfigur, also denjenigen, der die Zeit, die sich an den Materialismus, an die Masse verkauft hat, an eine teuflische Ideologie, den Titan, hinter dem Hitler ja natürlich steht. Es gibt mehrere Bilder für Hitler in diesem Roman, der also dieses ganze Böse büßen kann und zugleich die Menschen eben wiederum für den Geist, für das Mystische, wie sie ja ausdrücklich sagt, die mystische Berufung, das Geheimnis des Menschen wieder befreit.
Aber gerade in dieser Figur, auch des Benedikt Labre, erscheint jemand, der ihm das erste Mal begegnet, scheint er gerade unter der Herrschaft des Kronos zu stehen. Er ist von dieser Unruhe geplagt, nicht erst zu Zeiten seines Bettlertums, sondern ja schon vorher dieser Versuch in den verschiedenen Klöstern bei Benedikt Labre. Aha, ja. Also dieser Versuch in den Klöstern, und irgendwie findet er das nicht, und es ist alles ein bisschen, mal ist er krank, und dann natürlich plagen ihn Ängste und er flieht regelrecht aus einem Kloster. Diese Unruhe hat doch etwas Unbehagliches, wenn man darauf schaut.
Ich glaube, dass so zu verstehen ist, dass diese Unruhe die Unruhe ist, die ihm deutlich macht, dass er nicht einen Ort haben soll. Und darin sieht eben gerade die Elisabeth Langesser, das wird ja auch deutlich gesagt, er ist derjenige, der sozusagen eigentlich 200 Jahre zuvor das schon gelebt hat, was also ein Heiliger der Jetztzeit, also 1945, 1944, 1943, haben müsste. Also jemand zu sein, der eben die Straßen dieser Welt heiligt, indem er darauf wandert.
Also dessen Unruhe nicht aus dem Druck der Unfreiheit kommt, sondern die aus der wachsenden Freiheit kommt.
Genau. Und aus dem Wehen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist treibt ihn. Das steht ja auch in der Heiligen Schrift ausdrücklich, der Geist trieb den Herrn in die Wüste. Und dort wanderte er herum 40 Tage. Nicht? Also es ist durchaus denkbar, obwohl es da etwas Ungewöhnliches ist in der geistlichen Tradition des Abendlandes, dass es tatsächlich eben so ist, dass der Geist, der kommt und der geht und man weiß nicht, woher er kommt und wohin er verweht, jemanden einfach mitnimmt, ohne dass er ihm das Ziel mitteilt, ohne dass er irgendeine Ahnung von Plan hat, sondern sich eben einfach dem Wehen des Geistes überlässt.
Dann muss man dazu sagen, dann eröffnet gerade dieser Roman und diese Figur auch, auf die es hinausläuft oder in der es zusammenläuft, tatsächlich jenen sehr ernsten Kirchenbegriff, den wir auch mit mystischem Leib bezeichnen, genau, der eben genau dieses Geheimnisvolle eben geradezu auf die Spitze treibt, von dem Sie uns in den beiden vergangenen Teilen dieser Reihe auch immer wieder versucht haben zu sagen, das hängt unmittelbar damit zusammen. Ohne diesen Kirchenbegriff ist diese Literatur nicht denkbar.
Richtig, deswegen also ist das Ganze ja auch ein Roman über die Taufe. Das erste Wort des Romans, also wenn man mal den Prolog wegnimmt, das erste Wort des Romans selber ist das Wasser. Und die ganze Schilderung dieses Gartens, in dem der Bellefontaine steht, hat also lange Passagen, wie die Wassertropfen hängen an den Grashalmen etc., sehr, sehr poetisch. Es geht immer wieder um das Wasser, und das ist natürlich das Symbol für die Taufe, nicht? Also die Taufe gliedert ein in diesen mystischen Leib Und sobald man dort eingetreten ist, ist nun alles mit allem verbunden. Und die Freude des einen, die Freude aller und damit eben auch die Heiligung des einen, die Heiligung aller. Und das Bettlermotiv, das muss man auch noch hinzufügen, ist natürlich ein zutiefst in den Evangelien grundgelegt. Das ist die erste Seligpreisung bei Matthäus, Matthäus 5, lautet ja in der normalen Übersetzung, selig sind die, die arm sind im Geiste, was die Feinde der Kirche dazu veranlasst zu denken, Katholiken oder Leute, die in der Kirche sind, sind alle eher etwas wenig belichtet im Oberstübchen. Die wirkliche Übersetzung bedeutet, er heißt ja, selig ist der, der bettelt um den Geist. Ja. Und da ist also nun auf eine sehr tiefe Weise die Gestalt des Bettlers bereits grundgelegt.
Aber das wiederum setzt voraus, wie Sie es gesagt haben, sich eben der Herrschaft des Kronos zu entziehen für einen Augenblick. Und da haben Sie denn am Anfang des Vortrags eingangs eine Formulierung gebraucht, die, wenn ich mich nicht irre, auch von Augustinus gebraucht wurde. Sie haben gesagt, das erfordert eine kleine Ewigkeit. Und
das ist schon aber die Seele.
Ich glaube, Augustinus hat gesagt, die Seele sei eine kleine Ewigkeit.
Genau. Das spielt darauf an, das ist richtig.
Dann würde es aber heißen, das könnte man auch sagen, Elisabeth Langgässer, ganz plump gesagt, sie kann einfach gar nicht anders, wenn sie tatsächlich das erfüllen will, weil in diesem Moment, wo diese kleine, wo auch nur ein Funke von Weile einsetzt, dann steht man tatsächlich nicht mehr mit dem Rücken zur Wahrheit, wie Sie gesagt haben. Und dann ist es eben so. Also der Roman bleibt ja auch irgendwie unbefriedigend offen. Es ist nicht richtig. So das Happy End, dass man sagen kann, wow, ausgelesen,
es
schön.
Es ist ja auch so, dass sie deutet an, dass der, das ist ganz klar, dass dieser Bettler, diese mythische, legendenumrankte Gestalt, die da getroffen wird im Osten an den Straßen, dass das der Bellefontaine sei, aber es ist eigentlich so eher eine verschwommen eingestellte Optik. Also es ist, sie sagt dann am Ende nicht wirklich, er ist es, ja, sondern das ist, bleibt in einer gewissen Schwebe. Ja, wie wahrscheinlich alles Wirken der Gnade in der Zeit. Nicht? Wir können in der Frage zum Beispiel der Berufung, niemand kommt zu dem wirklich sicheren Ergebnis, sagen zu können, also ich habe sie jetzt. Es bleibt immer ein Risiko, nicht? Dass die Ordnung des Himmels, wenn sie sich in die Geschichte einmischen, haben das an sich, dass sie ein gewisses, ja, Verschwebendes haben. Ja. Auch die, es ist für mich also auch sehr sprechend, dass die Begegnung der oder der Beginn der Auferstehungsschilderung in den Evangelien mit dem Wort Indiluculo, nicht in der Morgendämmerung beginnt. Mhm. Das steht alles so irgendwie ein bisschen hinter Wolken oder Nebeln. Und so endet das auch dieser Roman natürlich.
Das sind auch die Dämmerungsmomente, sowohl am Morgen als auch am Abend, sind auch immer ein wenig zeitentschleunigt.
Natürlich.
Ja. Das wäre ja auch ein sehr starkes Motiv, gerade für unsere Zeit. Also wenn es eins gibt, worüber die Menschen heute klagen, ist, dann ist es die zunehmende Beschleunigung.
Natürlich.
Kann man sagen, dass hier vielleicht so eine kleine Analogie auch ist zur Sichtbarkeit der Kirche, dass man tatsächlich, wenn man die Geschwindigkeit rausnimmt, also durch diese bloße Struktur einfach einen Schritt langsamer zu gehen, dass man schon durch so etwas eine Veränderung anstößt, die weiter wirkt als jetzt einfach nur, ja, jetzt geht's halt langsamer.
Das ist ohne jeden Zweifel so. Also berühmt ist ja das Wort von Pascal, die Welt würde anders aussehen, wenn die Menschen es vermöchten, eine Stunde lang auf einem Stuhl in einem leeren Zimmer still zu sitzen. Ja, also dieses dauernde sich beschäftigen ist ja zum großen Teil eben auch an sich hinweghandeln über die eigentlichen großen Themen des Lebens. Ich habe das also am Anfang, wie gesagt, der Roman zwingt einen dazu, ja. Diese ganzen Aussagen über die kleine Ewigkeit etc. sind ja Aussagen über die Weise, wie dieses Buch gelesen werden muss. Also man kann es sicherlich nicht lesen unter dem Gesichtspunkt des Zeitdrucks oder so, ja, sondern es zwingt einfach zur Entschleunigung. Und die Liturgie der Kirche zwingt zur Entschleunigung. Das ganze Sich-Zeigen der Wahrheit zwingt zur Entschleunigung. Die großen und erhabenen Dinge Gottes kann man nicht in dem hektischen und aufgeregten, uns so gewohnten Zeitmaß erobern. Das ist einfach nicht möglich. Nicht? Gott braucht, damit er auch zur Seele sprechen kann, Zeit, die man ihm lässt. Das heißt, dass man vor ihm verweilen muss.
Also würden gerade Sie als Ordensmann, als Zisterzienser, der ein geistliches Leben führt, mit Fug und Recht auch behaupten können, es handelt sich bei diesem Roman nicht nur einfach hin um Literatur, es ist tatsächlich eine geistliche Lektüre in einem ganz ernsten Sinn.
Das ist ein Buch, das einen, wie ich auch gesagt habe, eben in eine Dimension führt, in der sich dann das auftun kann, was die göttliche Wahrheit ist und die göttliche Weisheit.
Danke für heute, Pater Dominikus. Es wird noch einen dritten Teil zu diesem Buch geben. Es gibt eine Menge darüber zu sagen, dazu zu besprechen. Pater Dominikus, würden Sie uns zum Ende der Sendung noch ein Segensgebet sprechen? Und
sehr gerne. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et mania semper.
Amen.